Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Vollbild kommt heute live aus München, denn hier wird heute Abend ganz feierlich die 41. Ausgabe des Filmfests eröffnet. Ich habe mich schon mal ein bisschen durchs Programm und durch viele Filme geguckt und habe einige, wie ich finde, spannende Filmschaffende eingeladen. Und gleich erzählen uns die Festivalmacher höchst selbst, was das zweitgrößte deutsche Filmfestival nach der Berlinale alles zu bieten hat. Viel Spaß! Heute Abend wird das Filmfest München eröffnet. Man kann sich vorstellen, ein voller Tag für die Festivalleitung. Umso mehr freue ich mich, dass die beiden Chefs hier in unser kleines Studio in München gekommen sind. Das künstlerische Leitungsduo Christoph Gröner und Julia Weigel. Hallo ihr beiden.
Schön hier zu sein.
Wir freuen uns tierisch.
Wie schön. Heute Abend ist die große Eröffnung. Wie sieht's aus? Steht alles? Und seid ihr sicher, dass die Zuschauer auch nicht heimlich aufs Handy schauen, Achtelfinale Deutschland-Dänemark?
Also wir haben wirklich allen Leuten, die zu unserer Eröffnung kommen, gesagt, es geht um Film und nur um Film und sie haben das auch akzeptiert, oder?
Ja, also es ist wirklich so, dass wir es durchaus ein paar Mal gefragt wurden und dann haben wir einfach gesagt, Kino ist heute unser Fußball.
Und das ist schön. Das Bewegtbild auf der Leinwand, also es bewegt sich viel. Erstmal bevor wir zum Eröffnungsfilm kommen, ihr seid schon lange beim Filmfest, unter anderem als Programmer der Reihe Neues Deutsches Kino. Das ist jetzt eure erste Ausgabe als gemeinsames künstlerisches Leitungsduo und ich habe in den letzten Wochen, Monaten, in denen ich euch mal wieder getroffen habe, immer mitbekommen, mit wie viel Schwung, Energie und Lust ihr ans Planen und Gestalten gegangen seid. Gleichzeitig ist es ja irgendwie so eine Übergangsphase bis zur Neubesetzung der Festivalleitung 2026. Wie viel Schwung ist möglich, wenn man die ja erstmal begrenzte Zeit so vor Augen hat?
Wir sind ja jetzt zusammen 30 Jahre beim Filmfest in Arbeitsjahren und man geht an jedes Festival mit absolutem Schwung dran. Wir können das ja gar nicht anders. Und was uns in den letzten Monaten Spaß gemacht hat, ist, dass inhaltliche Konzepte, die wir schon in den letzten Jahren entwickelt haben, jetzt auch in der Funktion als künstlerisches Leitungsduo wirklich wir auch die Struktur beeinflussen können. Und deshalb diese Saat, wenn man so will, so wunderbar aufgeht. Und wenn ich davon rede, dann meine ich, dass Film im Zentrum steht, wir angesichts von Filmen wunderbare Diskussionen führen können, uns begeistern lassen. Und diese Begeisterung, die spüren wir jetzt und dann schauen wir, was nach der Festival-Edition passiert.
Und tatsächlich kommt uns ja hier auch unsere Erfahrung über die Jahre total zugute, denn wir kennen das Festival einfach wahnsinnig gut. Und so konnten wir viel schneller reagieren und hatten ja auch schon einen kleinen Plan sozusagen in der Schublade, den wir dann rausgeholt haben und wovon wir sehr, sehr viel in unserem ersten Jahr jetzt schon umsetzen konnten.
Den Plan, was sind da so die großen Punkte, die ihr jetzt so angegangen seid?
Also wir haben uns gleich im Oktober in der Selbstdefinition ein bisschen verändert und verstehen uns jetzt als Nummer 1 Plattform für das deutsche Kino. Das ist uns ganz wichtig, weil wir eigene Reihen für deutsches Kino, aber auch deutsches Fernsehen haben, weil wir also alle Formen des langen Films abbilden können, aber gleichzeitig auch mit etablierten und sehr jungen Talenten arbeiten und das Ganze mit dem Anspruch, dass diese Filme danach international zu sehen sind. Und das haben wir in diesem Schlagwort zusammengefasst, ein wichtiges Schlagwort.
Und ein anderes Wichtiges ist, wir wollen auch wieder zu den Ursprüngen des Filmfest München zurück. Die American Indies waren immer stark und Ulla Rapp hat sie einfach hier begründet. Und so wollen wir selber wieder auf diese Entdeckungsreise gehen. Deshalb war im Herbst eine unserer ersten Reisen nach New York, um dort essentielle Menschen kennenzulernen und zu treffen und überhaupt mal zu fragen, wie seht ihr denn das Filmfest München so? Und das hat uns gezeigt, ja, wir wollen hier einfach ein Gefühl vermitteln, ein sommerliches Gemeinschaftsgefühl, Begegnungen herstellen und einfach auch Entdeckungen und Entdeckungen aus Nordamerika auch wieder mit ins Zentrum rücken.
Und wenn ich noch ergänzen darf, wir wollen dann selbst so Menschen wie Kate Winslet oder Jessica Lange als Entdeckungen sehen, denn man entdeckt neue Facetten.
Das wollte ich gerade sagen. Also die Süddeutsche Zeitung hat vor ein paar Tagen gelobt, die Promi-Dichte sei hoch in diesem Jahr, anders als in den anderen Jahren, also in ein paar zwei Jahren. Also Kate Winslet, Jessica Lange, Viggo Mortensen sind, es sind ja keine Selbstläufer, die nach München zu holen. Da seid ihr auch ganz gut hinterher, einschließlich Trips nach L.A., New York und so weiter, ne?
Und Jessica Lange ist da wirklich das beste Beispiel, denn es ist, glaube ich, in der Geschichte des Filmfest München noch nie passiert, dass Ende Dezember unser erster Cinemerit-Gast feststand oder unser Cinemerit-Gast feststand. Und es hatte mit der New York-Reise tatsächlich zu tun, weil wir dort ihren Manager kennengelernt haben. Und dann haben wir herausgefunden, sie ist eine wunderbare Fotokünstlerin. Und dass wir es dann aber wirklich herstellen konnten, jetzt eine internationale Premiere zu feiern mit The Great Lillian Hall, ihrem neuen Film, und gleichzeitig im Deutschen Theatermuseum eine Ausstellung ihrer Fotografien zu machen. Das ist für uns eine wunderbare Mischung und ganz neue Facetten von Jessica Lange hier in München.
Überhaupt geht ihr ja viel aus dem Kinosaal raus. Es gibt viele Open-Air-Veranstaltungen, aber auch schon seit einigen Jahren eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst. Da werden unter anderem in diesem Jahr die Underground-Kulturen aus New York, das im New York der 80er gefeiert. Was ist das für ein Programm?
Also da freue ich mich wirklich sehr drauf, denn auch das MoMA hat uns da geholfen und dem Museum Brandhorst. Und wir haben wirklich so in die Schublade geguckt, was könnte passen, was passt auch zur Ausstellung im Museum Brandhorst, die ja erstmalig tatsächlich gleichzeitig Keith Haring und Andy Warhol ehren. Was können wir als filmisches Element dazu beisteuern? Und da ist es jetzt wirklich ein Blick nach Uptown, Midtown und Downtown mit drei Filmen, Dokumentarfilmen, aber auch fiktionalen Filmen, um einfach mal zu schauen, wie waren die 80s in New York? Was ist da passiert? War es schillernd? War es vielleicht auch gar nicht so schillernd, sondern ziemlich traurig? Und genau diese Blicke werfen wir da rein. Und das ist ein ganz wunderbares, buntes Programm. Und wir sind erstmalig mit einem Videoprogramm tatsächlich in den Räumen des Museum Brandhorst.
Und los geht's ja heute Abend mit dem Eröffnungsfilm 2:1. Eine Komödie, Star besetzt mit Sandra Hüller, Ronald Zehrfeld, Regie geführt hat Nadja Brunkhorst. Der Film spielt so um die Wende herum in der zu Ende gehenden DDR, genauer gesagt rund um die Währungsunion des 1. Juli 1990. So eine Underdog-Geschichte, geht um einen Millionen-Coup. Warum war das für euch der perfekte Eröffnungsfilm?
Naja, das Offensichtliche, also als wir im Dezember Jessica Lange hatten einladen können und sich die Einladung von Kate Winslet abzeichnete, wir also wirklich starke Anker des Internationalen schon in unserem Programm vorweisen konnten, für uns wurde das wahnsinnig interessant für uns, mit einem wirklich tollen Film, mit einem großen Ensemble, der zugleich ein unterhaltsamer Film ist, eine Komödie und zugleich seine Figuren sehr ernst nimmt, das in den Blick zu nehmen, das an die Eins zu setzen, damit eben die eine Facette unseres Festivals so zu betonen. Und als wir begeistert den Film gesehen hatten, war das eine ähnliche Zeit wie auch die Zeit, die Sandra Hüller in den USA verbracht hat, im Oscar-Run. Und da stellten sich dann für uns nicht mehr viele Fragen. Wir waren sehr glücklich, dass es in diese Richtung geht.
Jetzt müssen wir auch ein bisschen über Politik sprechen. Festivals werden ja immer mehr zu Plattformen politischer Diskussion. Wenn wir an die Berlinale denken, die Frage, ob AfD-VertreterInnen zur Eröffnung eingeladen werden sollten oder nicht, dann diese ganzen israel-kritischen Statements bei der Preisverleihung. Das auf der einen Seite, dann kann auf der anderen Seite vor ein paar Wochen, wo Politik ja eher ausgesperrt wurde, die Stadt Cannes hat beispielsweise Demonstrationen auf der Croisette verboten während des Festivals. Gäste durften keine Pins tragen mit politischen Botschaften. Es scheint mir irgendwie, dass Festivals so ein bisschen noch auf der Suche sind nach einem Umgang nach ihrer Position in der politischen Gemengelage. Wo seht ihr da eure Aufgabe und auch die Herausforderungen?
Also uns ist es, glaube ich, vor allem wichtig, den respektvollen und offenen Dialog wirklich ins Zentrum zu rücken. Denn das ist auch die Aufgabe von Filmfestivals und das ist unsere Aufgabe als Filmfest München. Und darum stricken wir natürlich auch ein sehr interessantes und auch sehr politisches Programm. Das heißt, wir wollen auch durch unsere Filme und unsere Gäste sprechen. Das ist uns besonders wichtig. Aber als Haltung ist es uns da einfach wichtig zu betonen, dass es der Umgang miteinander ist. Und der soll respektvoll sein.
Und wir symbolisieren das ja auch schon, wie gesagt, als Leitungsduo. Wir sind ein ständiger Dialog und wir wollen diesen Dialog angesichts der Filme, die wir zeigen. Und die Herausforderungen, die wir haben in der Welt, sind das eine. Es ist aber auch ganz wichtig, die Plattform für Kultur in ihrer Funktion zu respektieren. Und die Plattform der Kulturfestivals haben zunächst mal die Aufgabe, eher zu verlangsamen, eher Fragen in den Raum zu stellen, eher zum Dialog einzuladen und nicht sofort Antworten parat zu haben. Und in diesem Sinne sind wir glücklich, Unterstützer auf allen Seiten, von unseren Gesellschaftern bis zu unserem Publikum zu haben, wo eine große Begeisterung für Film da ist. Und dann darf es auch sehr gerne um komplexe Themen gehen.
Nun sind ja Festivals häufig ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die ähnlich denken. Wenn ihr sagt Dialog, dann ist es ja eigentlich ein Gespräch unter Gleichgesinnten. Also wie kann ein Dialog aussehen, der auch die Themen der Gesellschaft aufgreifen, also von denen, die vielleicht anders denken als die typischen Festivalbesucher, sagen wir der Rechtsruck, die AfD-Anhänger und so weiter.
Also ich glaube, uns ist es als Festival wahnsinnig wichtig, einfach auch ein sehr breites Spektrum an Filmen anzubieten. Das heißt, natürlich haben wir Filme im Programm, die sehr künstlerisch sind und eher ein sehr künstlerisches Publikum anziehen, das vielleicht sehr gleichgesinnt sein mag. Aber uns ist es auch wichtig, einfach publikumswirksames, breites oder breitenwirksames Kino anzubieten, das dann einfach in unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen mehr vordringen kann, aber dennoch auch Themen anspricht, die uns wichtig sind oder die momentan sehr wichtig sind und politisch sind.
Und erneut, uns ist der respektvolle Umgang wichtig. Das gilt für beide Seiten. Ne? Also sozusagen diesen Dialog in Film eintauchen zu wollen, diese Basisvoraussetzung, die stellen wir schon.
Ein Herzstück des Filmfests ist ja das neue deutsche Kino. Was hat denn in diesem Jahr das neue deutsche Kino zu bieten? Eine breite Frage, aber ihr könnt die bestimmt total kompakt beantworten.
In 20 Sekunden?
Nein, wir haben, kann auch 45 sein.
Ja, wunderbar. 16 Filme sind es, sehr unterschiedlich, wieder sehr eklektisch. Ich will nur eines sagen, wir sind jetzt zu dritt in der Kuration und das freut uns sehr, nämlich Julia, ich und auch Urs Spörri. Und das hat spannende Effekte.
Das hat auf jeden Fall spannende Effekte, denn auch da gehen wir in den Dialog beziehungsweise sogar den Trialog zu dritt. Und da haben wir einfach festgestellt, dass wir alle natürlich auch ein bisschen einen unterschiedlichen Geschmack haben, aber uns die Diskussion und der Diskurs total Spaß macht. Und das spürt man, glaube ich, auch in dem diesjährigen Programm. Und es sind wieder alte Freunde und Freundinnen des Festivals dabei, es sind aber auch ganz neue Stimmen, frisch aus Köln, frisch aus München von der Hochschule. Und diese Mischung macht einfach die Reihe auch in diesem Jahr wieder aus.
Jetzt sag mal noch, was die Filmschaffenden denn an Themen so beschäftigt. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass mehrere Filme in Urlaubsorten spielen, dass Filmschaffende oder die Protagonisten vielmehr auf Reisen gehen, um sich selbst zu finden, um es ganz verkürzt zu sagen.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wunderbar. Wir haben das so ein bisschen den Anti-Heimat-Film genannt. Das hat uns, glaube ich, alle so zusammengebracht, dass das doch ein ganz guter Begriff sein könnte dafür. Denn was findet man denn in dieser vermeintlichen Idylle auf Teneriffa, auf Lanzarote oder in Griechenland? Natürlich die ganzen Probleme, die man im Alltag mit sich und seiner Familie und seinen FreundInnen rumschleppt. Und diese Filme bringen das alle genau auf den Punkt, aber so unterschiedlich und mit so vielen unterschiedlichen Facetten, dass wir einfach genau die alle bei uns im Programm haben wollten und waren selber ganz überrascht, dass es so viele Filme zu diesem Thema gerade gibt.
Julia Weigel und Christoph Gröner, das Leitungsduo des Künstlerischen des Filmfests in München. Heute Abend wird das Filmfest offiziell eröffnet mit 2:1. Und wie die Eröffnung war, das können Sie heute Abend auch bei uns im Deutschlandfunk Kultur in unserer Kultursendung Fazit hören nach 23 Uhr. Wir haben eben mit Christoph Gröner und Julia Weigel schon kurz drüber gesprochen. Das Filmfest beschäftigt sich mit politischen Themen in verschiedenen Panels, auch mit dem Filmschaffen in Zeiten des Rechtsrucks. Morgen veranstaltet zum Beispiel die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag ein Panel, bei dem auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth anwesend ist. Und gestern gab es eine Veranstaltung, organisiert vom Deutschen Drehbuchverband, bei dem es um ein ähnliches Thema ging. Michael Watzke war dabei.
Im Bayerischen Landtag laufen derzeit Haushaltsverhandlungen. Neulich ging es um Filmförderung, berichtet die grüne Medienpolitikerin Sanne Kurz.
Und die AfD hat einen Antrag gestellt und auch für diesen Antrag gekämpft, die Filmförderung komplett zu streichen, also auf 0 Euro herunterzufahren. Außerdem auch die komplette Förderung für die Kultur- und Kreativwirtschaft und die komplette Förderung für die freie Szene.
Kleines Gedankenspiel. Nach der nächsten Landtagswahl in Sachsen regiert ein Ministerpräsident der AfD. Würde bedeuten, so die Landtagsabgeordnete Kurz.
Wir haben wichtige Säulen, die auch ein freies Arbeiten erst möglich machen und die staatsfern über Jurys vergeben werden, die von der politischen Kraft, wenn sie denn an die Macht kommt, nicht gewollt ist und die ohne dass es irgendwie versteckt wird, da gibt es ein ganz klares Bekenntnis dazu, das platt zu machen.
Stille im Saal des Amerika-Hauses in München. Der Deutsche Drehbuchverband hat zur Diskussionsveranstaltung geladen. Einfluss von rechts auf Kultur und Film. Panel-Teilnehmer und Drehbuchautor Simon Schulz berichtet, er fühle sich schon heute bedrängt.
Natürlich stellt man sich jetzt tendenziell mal die Frage, wenn man sich politisch äußert, kann das Konsequenzen haben? Gestern beispielsweise gab es wieder einen Bericht bei Sachsen, wo zum Beispiel ein Jugendtheater, wo in eine Inszenierung eingegriffen wurde, Thema darf man AfD und Hitler möglicherweise gleichstellen. Da gab es dann entsprechende Diskussionen darüber, dass dann das eventuell mit Kürzungen belegt werden könnte. Also diese Eingriffe sind definitiv da.
Die Produzentin Jean-Yang Kwak, Co-Geschäftsführerin der Münchner Amalia Film, sieht zwar keine bewusste Einfluss- oder gar Parteinahme deutscher Filmemacher und Förderverbände für rechtsextreme Inhalte.
Trotzdem glaube ich, dass es insgesamt, wo wir jetzt auch mit der Rezession zu tun haben, dass der Wunsch nach eskapistischen Formaten, nach unterhaltsamen Formaten doch größer ist, als es vielleicht jetzt noch vor ein paar Jahren war.
Dabei sei es gerade jetzt, angesichts der Erfolge rechtsextremer Kräfte in Europa und den USA, besonders wichtig, sich mit den Inhalten und Ursachen auseinanderzusetzen, findet Theaterregisseur und Autor Tobias Ginsburg. Problem?
Auch dort neigen wir dazu, so eine ganz leichte Schwarz-Weiß-Zeichnung zu machen. Es gibt die Guten, das sind wir, die Demokraten, die Kunst- und Kulturschaffenden, die Leute, die Zeitung lesen oder sich auf dem Filmfest rumtummeln. Und auf der anderen Seite sind die Bösen, die Nazis, die Rechten, die AfDler, die sind doof oder Sadisten. Ja, wir zeichnen eine Brandmauer, eine rote Linie, die es nicht gibt. Dadurch müssen wir uns nicht mit den Inhalten beschäftigen.
Das Filmfest-Panel macht leider denselben Fehler. Alle vier Teilnehmer plus Moderatorin Christine Derfler sind sich in fast allem einig. Häufigster Satz: Was der Vorredner gesagt habe, sei
wahnsinnig wichtig, wirklich immens.
Einmal bricht die Runde aus der Du-hast-vollkommen-Recht-Harmonie aus. Als Drehbuchautor Simon Schulz versucht, den Ursachen für die häufig klischeehaft schwarz-weiß gezeichneten Figuren in deutschen Filmen auf den Grund zu gehen.
Film verhärtet so dieses, das sind die Monster und das sind die Guten. Film führt oftmals dazu, dass ich mich so distanzieren kann. Das ist dieses Wohlfühlgefühl, das war damals. Und jetzt ist aber anders. So, jetzt ist gut. Und das hat ein bisschen was mit den methodischen Strukturen, wie wir Geschichten erzählen, zu tun. Mit der Heldenreise ein Stück weit. In dem Sinne, als dass ich eine Figur habe am Anfang, die rassistisch ist oder böse ist. Und dann macht sie eine Transformation. Und am Ende steht die Erkenntnis, ja, diese Figur ist ja jetzt gar nicht mehr rassistisch. Und das fordert von mir als Zuschauerin in dem Moment auch keine Eigenleistung mehr. Weil, ja gut, die Transformation ist durchlaufen. Filmfigur ist fertig, ich kann nach Hause gehen, Rassismus ist durch. So gut sich das anfühlt und so viele ZuschauerInnen das regenerieren mag, wird es vermutlich in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen.
Der gebürtige ostdeutsche Schulz, der die Filmakademie Baden-Württemberg absolviert hat, ist dann auch der einzige Panel-Teilnehmer, der spontan Szenenbeifall erhält, als er darüber klagt,
dass in den Redaktionen und Produktionen teilweise aber auch sehr klar gesagt wird, wir haben kein Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung, sondern ich verstehe diese Charaktere nicht, kannst du die nicht einfach wieder klarer machen, Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke, dann wissen die, dass die die Bösen sind. Es gibt dann einen gewissen saturierten Habitus.
Am Ende der Veranstaltung gilt wie so häufig, gut, dass wir drüber geredet haben.
Mein Gott, könnte man da Sachen erzählen?
Findet Tobias Ginsburg, aber nach 90 Minuten ist ehrlicherweise das meiste gesagt.
Michael Watzke über das Panel Einfluss von rechts auf Kultur und Film veranstaltet vom Deutschen Drehbuchverband beim Filmfest München. Vor ein paar Wochen hat mir eine Freundin beim Filmfestival in Cannes sehr euphorisch von einem deutschen Film erzählt, der dort auf dem Filmmarkt gezeigt wurde. Und zwar so begeistert, dass ich mir den Titel gemerkt habe. Sad Joke. Sad Jokes natürlich. Als ich den Titel dann im Programmheft von München entdeckt habe, war ich sofort neugierig. Inzwischen konnte ich den Film sehen und ich verstehe die Euphorie. Sad Jokes feiert morgen hier in München in der Reihe Neues Deutsches Kino seine Weltpremiere. Drehbuchautor, Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller des Films ist Fabian Stumm und der ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Hallo. Hallo.
Ich habe vorhin schon angefangen, alle zu duzen, deswegen mache ich jetzt mal weiter. Ja, also bitte. Du spielst den Filmemacher Josef, dessen Leben im Laufe des Films aus dem Fugen so ein bisschen gerät. Mhm. Josef ist noch nicht so ganz über die Trennung von seinem Ex-Freund weg. Er muss sich alleine um das Kind kümmern. Dazu versucht Josef noch einen Film zu schreiben, was auch nicht so gut funktioniert. Er weiß nicht so recht, wo es hingehen soll mit dem Film. Er schreibt erstmal so ein bisschen drauf los. So in Grundzügen sagt er traurig, lustig mit ein paar Witzen. Hattest du einen klaren Plan, als du mit Sad Jokes angefangen hast?
Ja, witzig. Tatsächlich nicht so richtig, muss ich sagen. Also mir ging es schon sehr um, also der Film ist für mich persönlich als Reaktion entstanden auf meinen Debütfilm Knochen und Namen, der letztes Jahr rauskam. Und das war eine ganz tolle, spannende Zeit, aber auch eine sehr unerwartete Zeit. Also ich bin ja von Hause aus Schauspieler und habe das ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der Film so ein Publikum erreicht und dass Leute dann so ein Interesse bekommen haben an dem, was ich so denke und wie ich so die Welt sehe. Und habe dann gemerkt, oh, wie sehe ich denn überhaupt die Welt? Und eben zwischen diesen ganzen Reisen auf Festivals und diese ganze Promotour, die war natürlich ganz toll und spannend, aber das hat mich dann so ein bisschen ausbalanciert, weiter zu schreiben. Und dann sind eben diese ganzen Gedanken, die ich mir da so gestellt habe, weil ich dann immer sehr schnell Dialoge schreibe, kam es dann zu diesem Drehbuch.
Wie meinst du als Reaktion auf deinen anderen Film?
Als Reaktion im Sinne von, dass dieser letzte Film sehr aus mir entstanden ist, aus einem Wunsch, mich ein bisschen neu aufzustellen und vielleicht auch zu erfinden. Und ich habe wirklich nie daran gedacht, was danach dann damit passieren könnte. Mhm. So, ich glaube, das hat mich auch sehr getragen, das war wahrscheinlich ganz gesund. So. Und es ist eben dann doch sehr ungewohnt, wenn man eben nicht nur als Schauspieler, der ja oft eben ein Buch oder eine Figur, die jemand anderes sich ausgedacht hat, erfüllt und umsetzt, sondern es sind ja dann doch meine Geschichten, meine Ideen, meine Gedanken, meine Bilder so. Und das hat mich irgendwie sehr, merkte ich so, fühlte sich sehr bodenständig an, weiter zu schreiben und zu bauen und zu basteln und eben dann an irgendeinem Punkt dann zu meiner Produzentin Nicola Heim zu sagen, du, ich glaube, das will ich als nächstes machen.
Ich habe ja ganz bisschen schon so die Handlung skizziert. Da ist eben dann auch noch, also wie gesagt, Josef zieht das Kind auf. Mhm. Das hat er zusammen mit seiner guten Freundin, die wiederum leidet unter Depressionen, ist dann teilweise abwesend. Wir könnten jetzt viel über die Handlungen reden. Mhm. Ich habe aber bei der Vorbereitung auf das Gespräch gemerkt, geht es wirklich um die Handlung? Die ist natürlich wichtig, aber geht es nicht auch vor allem um irgendwie so eine Stimmung, um einen Alltag, um ein Beziehungsgefüge? Also was war die Ausgangslage für den Film? War das eine Handlung oder eher dann doch auch so ein Barometer, so ein Stimmungslage?
Genau wie du sagst, so ein Barometer. Ich sage immer, ich glaube, ich nerv immer mein Team damit, weil ich immer am Set gesagt habe, ja, es geht mir um so eine Temperatur. Und die waren immer so, ja, okay. Und ich glaube, das ist es genau. Also ich habe, weil ich eben einerseits wahnsinnig glücklich und euphorisch war in diesen Monaten nach dem ersten Film, fand ich es in so Privatmomenten auch manchmal fast so ein bisschen destabilisierend, also ohne das jetzt zu dramatisch zu machen, aber ich habe schon gemerkt, oh, das muss man erstmal auch irgendwie sich antrainieren, so. Und diese Gedanken und Fragen und auch Ängste durchaus, die dann da eben hochkamen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin mit meiner besten Freundin Susi Meyer, die auch Schauspielerin ist, auch in dem Film eine tolle kleine Nebenrolle spielt, ist die Mutter von Justus Meyer, der in dem Film meinen Sohn spielt. Das ist eben mein kleiner, ich sag mal, wir sagen immer Ziehsohn, weil wir es nicht anders, wir sind auch wie so eine Modern Family so ein bisschen, auch nicht mein leibliches Kind, aber wir sind sehr eng und ich helfe eben diese Kinder mit aufzuziehen. Das heißt, das spielte natürlich auch alles damit rein. Also ich war plötzlich viel mehr unterwegs, viel mehr auf Tour, habe dann selber gemerkt, mir fehlen diese Kinder. Wie kann ich das irgendwie einbauen, integrieren? Und das spielte natürlich dann in dem Drehbuch eine Riesenrolle, zwangsläufig. Das heißt, es geht wirklich für mich, wie du sagst, um so diese, wie kann man die Regler seines Lebens vielleicht so auf- und abdrehen, damit man sich vielleicht so ganz gesund mittig bewegt. Also es gibt es ja wirklich so, man muss ja, kann ja nicht nur diese Höhen leben und die Tiefen, sondern es gibt ja auch sehr viel, was da so in der Mitte passiert, denke ich.
Und das Interessante ist ja auch, dass dieses Familienmodell in dem Film mit großer Selbstverständlichkeit erzählt wird. Ja. Der schwule Mann zieht mit seiner besten Freundin den Sohn auf.
Ja, so. Das ist mir ganz wichtig.
Genau. Ja. Und diese Selbstverständlichkeit findet man im deutschen Film, möchte ich behaupten, jetzt nicht so häufig. Wie selbstverständlich war das für dich, das so zu erzählen?
Ah, absolut. Das ist das, woher ich komme. Ne? Das ist mein Leben. Also ich bin ein schwuler Mann, ich bin da sehr offen mit. Und ich habe eben mit einer sehr engen Freundin ein Kind, das ist nicht mein leibliches, aber ich ziehe es mit auf. Das heißt, es ist an sich dann schon mal ungewöhnlich so. Und wir leben das, glaube ich, wirklich mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit. Also sowohl was uns selber als Freundespaar angeht, aber als auch mit den Kindern. Die können das auch schon sehr gut einordnen. Es sind zwei, muss ich sagen. Im letzten Film war das Mädchen die Hauptrolle, jetzt ist es halt der Kleine. Und auch nach außen hin so, also in der Gesellschaft oder auch im Berufsleben ist das für mich, mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, das mit einer großen Selbstverständlichkeit zu leben und eben auch in meine Arbeit zu integrieren. Also ich träume wirklich immer sehr davon, von einem Kino, wo das eben, ich verstehe absolut, warum es diese Filme, wo das auch problematisiert wird, warum es das gibt, weil das ist immer noch ein Riesenproblem, definitiv. Ich glaube einfach nur sehr daran, dass das auch, also dass eine Utopie vielleicht dann auch mal Wirklichkeit werden kann, wenn man sie schon selbstständig bebildert, damit man da eben auch Geschichten hat, an denen man sich vielleicht orientieren kann im Idealfall.
Und dann ist ja trotzdem die Frage, wie erzählt man das Leben? Hm. Ne? Dadurch, dass Josef Filmemacher ist, geht es auch viel ums Kunstschaffen selber. Es geht immer wieder darum, in welchen Kategorien er denkt oder man denkt oder die Filmwelt. Ob Filme zum Beispiel naturalistisch sind. Nun kann man diskutieren, was naturalistisch ist, aber eine gewisse Beiläufigkeit des Erzählens scheint dir schon auch ganz wichtig zu sein, oder?
Ja, ich bin einfach ein großer Fan, sowohl als Zuschauer, aber auch als Macher, von den, ja, von so den Zwischentönen eigentlich so. Ich glaube, man kann auch, ich glaube, das ist für mich, also als Zuschauer war das immer so für mich die größte Kunst, wie schafft man es, profunde Sachen sehr leicht, sehr, wie du sagst, beiläufig, ohne Pauken und Trompeten so zu erzählen, dass sie trotzdem die Leute erreichen und man in so eine Kommunikation geht. So. Und das ist nicht immer so einfach zu machen, weil es natürlich, ne, also so, ja, so fein zu zeichnen und trotzdem aber die Message rüberzubringen, ohne dass man jetzt einen Message-Film macht, so, das reizt mich sehr. Das ist was, was mich sehr interessiert. So.
Wir müssen unbedingt auch über die Sad Jokes sprechen, die traurigen Witze. Damit beginnt der Film, dass Menschen traurige Witze erzählen. Und jetzt kann man sich überall unterhalten, was sind eigentlich traurige Witze? Aber es steht so ein bisschen stellvertretend für mich dafür, dass eben der Witz und die Melancholie irgendwie sehr zusammengehören. Mhm. Im Film gibt es ganz viele auch so Slapstick-Szenen, als sich beispielsweise Josef einen Finger in einem Automaten einklemmt, eine Frau versucht, ihm zu helfen. Also es wird schon klar, also dann gibt es manchmal auch so Klaviermusik unten, die dann drunter ist. Also du magst Slapstick, oder? Und zweite Frage, die möchte ich gleich anschließen. Wie viel Einfluss hatte da die Filmgeschichte seit Charlie Chaplin?
Ja, doch sehr. Also um die erste Frage zu beantworten, ich bin wahnsinnig großer Comedian-Fan, Comedy-Fan schon immer und habe witzigerweise, als ich angefangen habe zu schreiben vor ein paar Jahren, habe ich immer gedacht, ach, ich glaube, ich werde so, mein Gefühl war immer, das wird so ganz ernst alles und ganz brachial und düster, weil ich glaube, ich privat auch relativ lustig bin und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich werde so ein Filmemacher und merkte dann irgendwann beim Schreiben bei den ersten Kurzfilmen und längeren Filmen so, oh nee, ich glaube, ich genieße das wahnsinnig, eben ernste Themen auf vielleicht auch lustige Art zu erzählen, sodass man so beides bekommt. Und dann habe ich eben dann über die Jahre total gemerkt, wie sehr ich davon beeinflusst bin. Ne? Also eben angefangen von Chaplin bis über Lubitsch ist ein ganz wichtiger Filmemacher für mich, Billy Wilder, bis hin zu Robert Altman, die Komödien von Altman, die alle so ein bisschen schräg und seltsam sind und man lacht und dann ist man wieder verwirrt. So. Also da gibt es, finde ich, in jedem Jahrzehnt eigentlich, seit es das Kino gibt, gibt es wahnsinnig tolle Beispiele. Und das finde ich einfach auch eine große Kunst, wenn man das schafft. Also wenn man nicht nur albern ist, sondern albern und auch ernsthaft und sich das nicht beißt. Das finde ich toll, wenn das funktioniert.
Ja. Ich hoffe, wir haben Ihnen jetzt Lust gemacht, diesen Film sich anzuschauen. Der läuft jetzt hier beim Filmfest München. Morgen hat er Premiere in der Reihe Neues Deutsches Kino, kommt aber im September auch ins Kino. Fabian Stumm, Regisseur vom Film Sad Jokes. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Susanne, danke.
Wir sind live vom Filmfest in München und nach einem kleinen Auftakt gestern geht's heute so richtig los hier beim Filmfest. Für die Erwachsenen abends und für die Kinder etwas früher. In der Hochschule für Film und Fernsehen ist heute das Cine Kindl eröffnet worden, das Programm für Kinder. Einer der beiden Programmleiter ist Tobi Krell, auch bekannt als Checker-Tobi. Und weil er ab vormittags Termine im Minutentakt hat, habe ich ihn heute früh draußen vor der HFF getroffen, eben der Hochschule für Film und Fernsehen. Wir treffen uns hier vor der ganzen Eröffnung. Es sind jetzt schon gefühlt 27 Grad. Wie geht's dir?
Ach du, ich freue mich sehr auf den Tag. Ich schwitze zwar tatsächlich jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal mein schickes Hemd angezogen habe. Aber heute steht viel an. Wir machen heute die Eröffnung von Cine Kindl, dem Programm fürs Kinder- und Jugendpublikum. Und dann kommt das Kurzfilmprogramm. Und für mich kommt dann heute Abend noch die große Eröffnung, die ich moderieren darf. Also ein voller Tag, auf den ich mich sehr freue.
Es gibt ein paar Veränderungen. Aus dem Kinderfilmfest ist Cine Kindl geworden. Warum?
Weil Tobi Obermeier und ich, mit dem ich das ja gemeinsam mache, schon von Anfang an, seit wir das übernommen haben vor 4 Jahren, das Gefühl hatten, dass die Leute gar nicht verstehen, dass wir Teil des Festivals sind. Ich habe so oft die Frage bekommen, Kinderfilmfest München, ihr seid gleichzeitig mit dem anderen. Und mir und uns beiden war es ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass das spürbar näher wieder ans Festival rückt. Und der Vorteil, glaube ich, wenn wir noch mehr so wahrgenommen werden, ist, dass wir über das Kinderpublikum in München, das wir eh irgendwie über die Schulen und so weiter kriegen, erreichen, hinaus auch die Branche zu uns ins Kino locken können. Weil das ist unser Ansatz, zu sagen, wir zeigen nicht Filme für Kinder und Jugendliche, sondern wir zeigen Filme, die wir oft genug Kindern und Jugendlichen zutrauen, auch mal zumuten, wo aber alle, die sich für Film und Kino interessieren und die das lieben, auch bei uns ganz viel entdecken können. Und jetzt durch diese Umbenennung, es gibt Cinevision, Cinerabbit und so weiter, deutlich spürbarer eine Sektion zu sein, haben wir gedacht, ist das doch nochmal ein Schritt, um das noch mehr zu machen.
Ihr eröffnet mit einem Dokumentarfilm über ein Rap-Projekt aus Berlin Wedding. Sister Queens heißt es. Der Film begleitet drei Mädchen dabei, quasi Rapperinnen zu werden. Warum gerade dieser Film zum Auftakt?
Wir haben ja nicht so viele Filme. Es sind 7 Lang- und 6 Kurzfilme dieses Jahr. Und wir wollen unbedingt den Kindern zeigen, es gibt verschiedenste Formen. Es gibt Kurz, es gibt Lang, es gibt Animation, es gibt Spielfilm, es gibt verschiedene Formen von Spielfilm und es gibt Dokumentarfilm. Und das abzubilden in so einem kleinen Programm ist uns schon immer ein Anliegen. Und jetzt damit zu eröffnen und auch die Welturaufführung von dem Film zu haben, hat uns gefreut, hat irgendwie gut gepasst. Wir haben schon bei der Berlinale die Regisseurin Clara Stella Hünecke und die Produzentin Franziska Gärtner getroffen und haben uns super verstanden, waren total froh, dass die sagen, nee, wir wollen den Film bei euch für die Uraufführung bringen. Und dann haben wir gesagt, das passt wunderbar, dann räumen wir euch den prominentesten Platz ein.
Du sagtest, es gibt verschiedene Genres, was ihr den Kindern zeigen wollt. Es gibt aber auch verschiedene Länder. Also viele der Filme kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Peru, Niederlande, China. Wie wichtig ist es euch, auch die Welt nach München zu holen?
Auch da, also mit dem Blick aufs junge Publikum, total wichtig. Es ist interessant, dass wir dieses Jahr, wenn man alle Co-Produktionen mitzählt, 13 Filme aus 16 Ländern haben. Das ist ja auch selten, dass man es so rum hat. Und die Idee, dass Kinder im Kino so ein bisschen auf Weltreise gehen, finde ich total schön. Also erstens, weil wir ja zu jedem Film auch Publikumsgespräche haben. Wenn Gäste da sind mit denen, ansonsten mache ich das mit dem Kinderpublikum einfach so. Oder wir holen uns irgendwie Gäste, die mit dem Film vielleicht nichts zu tun haben, aber sich zum Beispiel mit Animationsfilmen super auskennen, um das Filmerlebnis mit den Kindern zu begleiten. Das ist uns ein Anliegen natürlich. Aber wenn die Kinder im Kino auch noch verschiedene Kulturen mitkriegen, wir haben indigene Geschichten dabei, wir haben so viele Blicke auf die Welt dabei, dann ist das ja das, was ich als Kind schon im Kino toll fand. Also möchte ich denen das unbedingt auch geben.
Es gibt auch eine Veranstaltung im Deutschen Theater, da schaust du hinter die Kulissen des Filmemachens. Was genau ist das für eine Veranstaltung?
Das ist quasi so die Live-Fortsetzung, würde ich mal sagen, von einer Idee, die wir schon seit ein paar Jahren umsetzen. Wir haben eine filmische Schulstunde etabliert, schon vor 4 Jahren, wo wir eine Sendung produzieren, wenn man so will. Die kann im Unterricht gezeigt werden, nehmen auch Lehrkräfte aus ganz Deutschland an. Und da blicken wir quasi schon so interaktiv im Klassenzimmer hinter die Kulissen von Film und Kino. Das moderiere ich jedes Jahr zusammen mit dem Kollegen Tim Geilus vom Kika, Team Timster, der macht das Medienmagazin da. Und wir entschlüsseln quasi, wie entsteht ein Animationsfilm und so weiter. Und dieses ganze Thema Filmbildung ist uns von Anfang an ein großes Anliegen gewesen bei CineKindle. Und jetzt mit der Live-Veranstaltung nehme ich das und packe es quasi live auf die Bühne. Wir haben ausverkauftes Deutsches Theater. Ich glaube, das sind dann 1400 Leute oder so. Und ich werde gucken, wie gut die sich so auskennen und mit denen zum Beispiel rausarbeiten, woran erkennt man eigentlich, ob was dokumentarisch oder fiktional ist. Was sind untrügliche Zeichen für Spielfilm und was bedeutet es, einen Spielfilm zu drehen im Vergleich zu einem Dokumentarfilm? Alles anhand von Beispielen aus unserem Programm teilweise, aber auch die Checker-Kinofilme nehme ich dafür her. Und wir haben 2 Leute auch dann live auf der Bühne, Reza Memari und Maite Wokök, die einen riesigen, fantastischen Animationsfilm gerade umsetzen, der nächstes Jahr, übernächstes Jahr ins Kino kommt. Und mit denen werfen wir so einen Werkstattblick auf die Entstehung von einem Animationsfilm, aber tatsächlich eben mit noch nie gezeigten Szenen. Da freue ich mich sehr, das wird toll.
Das klingt alles so, dass es auch unglaublich wichtig ist, ja überhaupt bei allem, was du machst, diese Bildung, in dem Fall jetzt Filmbildung, nicht so verstaubt zu machen, oder?
Ja, also genau, das ist ja eigentlich, du hast es ja gerade schon in der Frage eigentlich formuliert, warum sollte man Bildung verstaubt machen? Sachen zu lernen ist doch was Fantastisches.
Ich sage so, weil es ist ja leider doch häufig genug noch so.
Nee, klar, also das war gar nicht gegen deine Frage gemeint, aber das stimmt ja. Warum sollte man nicht versuchen, Kinder für die Welt da draußen zu begeistern? Oder nicht immer nur Kinder, junge Leute, überhaupt alle Leute. Und das macht man doch, indem man mit einer ansteckenden Begeisterung Sachen, die einen wirklich selbst begeistern, anderen Leuten präsentiert. Und das ist bei mir halt schon immer auch Film und Kino. Ich bin auch lange vor diesem ganzen Checker-Kram einfach ein Cineast gewesen und bin es immer noch und liebe das und habe mir als Kind wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh hier und da Filme angeguckt, die mich total für diese Welt begeistert haben. Und das möchte ich gerne weitergeben. Und als Christoph Gröner mich vor ein paar Jahren gefragt hat, ob ich das im Rahmen des Filmfest München mit dieser Sektion machen möchte, fand ich das toll. Wusste aber auch von Anfang an, einer unserer Schwerpunkte muss darauf liegen, dass wir den Kindern und den Jugendlichen diese Liebe für den Raum Kino eröffnen, auch für dieses gemeinsame Erleben und dass wir Filmbildung betreiben, weil das gibt es ja in Deutschland in der Form eigentlich nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Viel zu wenig zumindest.
Hättest du eine Idee, wie man das erweitern könnte? Ich meine, es ist so viel an deine eigene Person gebunden und es gibt natürlich Initiativen, aber irgendwie den Ansatz quasi noch, den du hast, in die Welt zu transportieren.
Naja, ich finde zum Beispiel gehört unbedingt Filmbildung in den Lehrplan. Und wenn man sich anguckt, wie Film in der Schule in Deutschland behandelt wird, du hast gesagt, es gibt tolle Initiativen, Vision Kino, keine Frage, Schulkinowochen, das ist alles super. Aber wenn ich an meine Schulzeit denke, dann war Filme gucken, Freistunde, was sollen wir machen, hier irgendwas. Ich habe da mal eine Lehrerin gehabt, die hat nicht gepeilt, dass sie uns statt Wag the Dog, diesen Politfilm, eine Doppelstunde lang das Kondom des Grauens gezeigt hat. Wirklich, also Katastrophe, wie mit Filmen umgegangen wird. Und ich finde, schon junge Leute, die Lehrkräfte werden, sollten doch an die Hand gegeben kriegen, wie man Filme im Unterricht einbinden kann. Da gibt es tolle Methoden und Methodiken und das passiert viel zu wenig, weil da kriegen wir alle jungen Leute. Und ich glaube, in Frankreich wird das gemacht und wenn man sich anguckt, wie die Franzosen ins Kino gehen, was für Filme die gucken, in was für einer Zahl, dann glaube ich, ist da schon ein Argument dafür, das bei uns auch zu tun.
Wir haben jetzt über die Kinder gesprochen, aber ihr kümmert euch auch um die etwas Älteren, um die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei Cine U. Das hat das Filmfest bislang noch nicht so recht erreichen können, oder?
Ja, das stimmt. Das müssen wir einfach so sagen. Also wir haben beim Kinderfilmfest schon über die letzten 41 Jahre es total gut hingekriegt, die Schulen zu erreichen und die Kinder und so. Und auch die Familien wissen, dass es das gibt und kommen. Und irgendwie geht dann ab dem Teenageralter oder so dieses Publikum dem Festival zumindest flöten und kommt dann, glaube ich, später wieder, wenn die so im jungen Erwachsenenalter Anfang 20 sind und so. Und wenn dann auch viele Studierende, glaube ich, nach München kommen, die sich dann irgendwie für Filmkunst interessieren oder für Film. Aber diese Gruppe dazwischen, die ist irgendwie nicht so da gewesen und es hat ja auch viel damit zu tun. Natürlich gibt es schon immer Angebote für junge Leute, auch beim Filmfest München, aber sowas Institutionalisiertes wie jetzt Cine U eben nicht. Und die Idee von diesem Programm, und es ist kein Filmprogramm in dem Sinne, sondern eher so eine Art Gefäß, das es jetzt in diesem unserem Festivalapparat gibt, die Idee davon ist eben, dass junge Leute nicht nur, ey, guckt mal, hier kann man Sachen gucken, sondern hier könnt ihr mitmachen. Also wir wollen die wirklich zum Mitgestalten am Festival anregen. Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist zum Beispiel unsere Young Jury. Das sind 5 junge Leute, alle so zwischen 17 und 22, glaube ich, die Filme mögen und irgendwie sich auch vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten. Und denen haben wir ein gutes Dutzend Filme aus dem gesamten Programm zusammengestellt. Die gucken die und vergeben den Preis für den besten jungen Film, sage ich mal. Gab aber auch gestern Abend gerade erst eine große Party gleich gegenüber. Ich war nur kurz da, aber es war fantastisch. Sehr viele Menschen in Kooperation mit Museum Brandhorst. Wir bringen Filmschaffende mit Jugendlichen zusammen. So ist zum Beispiel unser Trailer für Cine Kindle entstanden unter der Regie von Axel Ranisch diesmal. Das hat mega viel Spaß gemacht. Also das ist alles so die Idee, nicht nur zu sagen, hallo, liebe Teenager und jugendliche Leute in München, guckt mal, ihr könnt Filme gucken, sondern guckt mal, hier könnt ihr mitmachen und es geht um Film. So ist eigentlich die Idee.
Ja, ist mir aufgefallen, dass ganz viel eben auch mit DJ, mit Foodtrucks, dass es quasi dazu gehört, den Film aus dem Kino zu holen oder das Erlebnis größer zu machen als den Raum Kino, oder?
Ja, das ist ja eine spannende Frage generell, ne? Wenn man sich unsere Kinozahlen anguckt, wie schaffen wir es, dass dieses eigentlich eh schon fantastische Kinoerlebnis die Leute immer noch erreicht? Und da wird ganz viel über Eventisierung gesprochen und zu jeder, weiß ich nicht, die französische Komödie, da muss dann noch das französische Restaurant dazukommen und ein Weinchen verteilen und so. Und ich finde sowas ja auch toll, aber das darf ja eigentlich nicht der Grund sein, warum die Leute dafür ins Kino kommen. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, nicht nur in Anführungszeichen den Film im Kino zu haben und draußen steht ein Schild und ein Poster, sondern zu sagen, das ist mehr, das ist ja ein kulturelles Erlebnis, dieser Kinobesuch. Und genau wie du sagst, als Festival das Kino noch mehr nach draußen zu bringen und zu sagen, guck mal, da drin findet das statt, hier draußen bringen wir aber die Filmschaffenden mit euch zusammen oder denken uns sonst irgendwas aus, Workshops und so weiter. Das ist schon eine Idee hinter diesem Cine U und überhaupt auch eine Idee des Festivals im Ganzen, glaube ich.
Nun habt ihr auch das Glück, im Sommer stattzufinden. Vielen Dank für das Gespräch.
Hat mir viel Spaß gemacht, danke dir.
Tobi Krell, bekannt auch als Checker Tobi, Programmleiter von Cine Kindle und Cine U hier beim Filmfest in München. Der nächste Gast hat Platz genommen hier in unserem Studio in München. Auch sein Film feiert Weltpremiere hier beim Filmfest und zwar am Dienstag. All We Ever Wanted heißt der Film und er stammt von Frederik Jäger. Hallo.
Hallo.
Der Film ist der Abschlussfilm der Universität der Künste in Berlin. Du hast dort studiert, aber vorher hattest du ja auch eine lange Karriere als Filmkritiker und Festivalmacher, warst Chefredakteur von Kritik.de und unter anderem auch der künstlerische Leiter der Woche der Kritik Berlin. Darum erstmal die Frage, warum die Entscheidung, kreativen Film zu studieren?
Ja, mit 34 habe ich mir überlegt, ach, ich könnte doch noch mal meine Kinoliebe auf andere Weise ausdrücken. Ich habe immer wieder bei Filmen von Freunden mitgeholfen, in unterschiedlichen Funktionen, mal Kamera gemacht, mal mitgeschnitten. Und diese Liebe fürs Kino hatte ich immer. Die Liebe fürs Kino habe ich lange lieber im Schreiben, im Nachdenken, im Verstehen von Filmen vollzogen und hatte aber Lust, nochmal eine andere Seite auszuleben. Und das habe ich dann in diesem Studium bei Thomas Arslan gemacht. Ich habe in 4 Jahren 5 Kurzfilme und einen Langfilm gedreht und der ist jetzt hier.
Wahnsinn. Und du sagtest ja eben schon, du hast eine Liebe fürs Kino, kennst dich unglaublich gut aus mit Filmgeschichte. War das beim Schreiben und Drehen hilfreich? Also bestimmt, aber blockiert es vielleicht manchmal auch, weil du häufig gleich die gesamte Filmgeschichte mitdenkst?
Ja, ich bin gesegnet mit einem relativ schlechten Gedächtnis. Das heißt, ich habe so überhaupt keinen lexikalischen Zugriff darauf, was ich alles gesehen habe. Es ist eher so der innere Filmkritiker, der sich manchmal einmischt und sagt, das kann man doch so nicht zeigen, das ist doch irgendwie total antiquiert oder aus der Perspektive kannst du nicht schießen. Also solche Sachen mischen sich da durchaus mit rein, aber der kreative Akt ist dann doch so komplex, dass man nicht so intellektuell rangehen kann, selbst wenn man das wollte.
Du schreibst ja jetzt keine Kritiken mehr, aber der Filmkritiker in dir, ist der milder geworden durch das eigene Filmschaffen?
Vermutlich, ja. Ich kenne ja vor allem Filmemacher, die total hart sind, die viel härter sind als alle Filmkritiker, weil sie dann irgendwie sehen bei anderen Leuten, was sie selbst so nie machen würden. Aber bei mir ist es gerade vielleicht jetzt in dieser Phase des Anfangs eher so, dass ich sehr viel Verständnis habe, auch für viele Hürden und viele Herausforderungen, die einem beim Filmemachen entstehen. Ja.
Nun ist dies der Abschlussfilm der UdK. Wie hat sich denn der Abschlussfilm thematisch inhaltlich herauskristallisiert? Ein Film, der auf Fuerteventura spielt, bei dem 3 Freunde aus Deutschland Urlaub machen, ein Paar und der beste Freund der Frau und dann aus der Bleibe fliegen, also so die Ausgangslage. Wie hat sich dieser Film herausgeschält?
Also tatsächlich war ich auf Fuerteventura. Ich habe eine Art Workation dort gemacht. Das heißt, ich war dort, habe Homeoffice gemacht mit meiner Schwester. Und ich dachte erst, was machen wir auf dieser Insel? Die ist irgendwie so öde. Das ist alles grau und braun und es ist irgendwie, da ist so nichts. Und nach ein paar Tagen habe ich angefangen, irgendwie die Nuancen zu entdecken. Die Nuancen in den Brauntönen von dieser Vulkaninsel, wo kaum Vegetation ist. Und ich dachte, okay, wenn man so starrt auf diese Wüste, auf das Nichts, plötzlich passiert was mit mir. Und tatsächlich habe ich angefangen, natürlich mehr über mich selbst nachzudenken. Das passiert ja oft, wenn man irgendwie auf Reisen ist, dass man irgendwie auf sich selbst zurückgeworfen wird und dann irgendwie diesen zweiten Blick, irgendwie die Schönheit in dem, was man im ersten Blick irgendwie gar nicht wertschätzen konnte. Das hat mich daran gereizt. Und dann diese Vorstellung eben, man hat 3 Menschen, die wirft man in diese Ödnis. Und was passiert mit denen, wenn die in so eine kleine Krise geraten, weil sie eben nicht in ihrer schönen Ferienvilla wohnen können, sondern jetzt irgendwie mit 153 Euro ihren Urlaub bestreiten müssen. Also sich ein Zelt kaufen und gucken, wie verstehen sie sich? Denn sie verstehen sich schon von Anfang an nicht gut. Also es sind 3 Leute, die eigentlich schon in einer Krise kommen auf der Insel, 3 angespannte Beziehungen. Der beste Freund, der irgendwie eher Begehren hat für den, irgendwie vergebenen Mann seiner besten Freundin. Und sie hat auch ein Begehren, das sie hofft, endlich ausleben zu können im Urlaub. Und er versucht irgendwie cooler zu sein und so zu sein wie ihr bester Freund, was natürlich sowieso zum Scheitern verurteilt ist.
Du hast dieses Dreieck schon kurz beschrieben. Desiree wirkt manchmal ein bisschen so wie die Chefin. Sie verwaltet zum Beispiel die 153 Euro. Sie sagt häufig, wo es lang geht. Sie provoziert auch ihren Freund Elias häufig.
Sie hat das Geld.
Ja. Der soll sich mal locker machen, sagt sie. Also was ist das für eine Beziehung, die beiden haben?
Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, genau darum geht es. Es ist so eine Beziehung, die man irgendwie beobachtet, bei der man sich denkt, sind die wirklich ein Paar? Können diese beiden Menschen eigentlich ein Paar sein und warum? Mir geht es ganz oft so, wenn ich andere Paare beobachte, dass ich die nicht verstehe, was die für eine Dynamik haben. Und es geht natürlich um Macht, um Ungleichheit. Also sie hat Macht einerseits natürlich durch das Geld, also ihre Mutter finanziert alles, aber so eine Macht definiert sich natürlich auch durch anderes. Und und sie hat die Macht der Coolness, sie hat die Macht irgendwie zu wissen, was sie will, also zumindest scheint es so, und er versucht sich dem irgendwie anzupassen, und je mehr er sich dem anpasst, desto schlimmer wird es eigentlich.
Also es geht um Class, um Gender, aber auch in gewisser Weise um Race, oder? Denn Desiree ist Person of Color, auch wenn du das im Film nicht thematisierst.
Aber wir sehen es.
Wir sehen es, genau. Also war diese drei Schlagwörter, waren die auch schon im Hinterkopf oder auch im Vorderkopf beim Machen des Filmes Race, Class, Gender?
Also nicht so artikuliert, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so diskursiv rangegangen wäre, aber mir war wichtig, ich habe beim nach dem Machen der Kurzfilme realisiert, dass ich ein diverseres Umfeld in meinem Leben habe als in meinen Filmen, und das passiert immer wieder, und das kenne ich von Kolleginnen, von FilmemacherInnen, dass die immer wieder da landen, weil sie beim Casting dann irgendwie unterschiedliche Leute casten. Es gibt viel weniger Menschen, also vor allem schwarze Menschen in Deutschland mit viel Schauspielerfahrung, und dann landet man immer wieder bei weißen DarstellerInnen, selbst wenn man offen dafür war, das anders zu besetzen. Deswegen habe ich entschieden, als ich den Stoff geschrieben habe, nee, ich setze das jetzt so. Das werden zwei schwarze HauptdarstellerInnen, zwei schwarze Deutsche in den Hauptrollen. Und dann ist es so passiert, dass wir beim Casting bei der dritten Rolle, die eine Weiße ist, gelandet sind bei einem Darsteller, der selbst auch eine rassifizierte Erfahrung hat, also der türkische Herkunft hat. Und mir war das wichtig, das drin zu haben, also eine andere Repräsentation der deutschen Gesellschaft auf jeden Fall zu vollziehen in dem Film, ohne aber zu sagen, es geht jetzt darum und das ist irgendwie das Thema. Andererseits kann man auch nicht blind sein für die Probleme, die wir haben, in einer rassistischen Gesellschaft zu leben. Insofern kommt das durchaus vor. Es geht auch darum, dass Elias, der Freund, irgendwie nicht schwarz ist. Das ist ein Thema. Die Mutter gutiert das nicht. Und Cell, der sich so ein bisschen in ihn verguckt, offenbart ihm auch irgendwann, dass er halt noch nie was mit einem Weißen hatte und eigentlich auch nicht vorhatte, was mit einem Weißen zu haben. Also es geht um diese Fragen, aber die sind eher beiläufig und nebensächlich, und das sind ein Teil von einer gesamten Konstellation. Und natürlich sind Gender-Dynamik spielen ja die ganze Zeit eine Rolle. Wir verhalten uns ja im Alltag irgendwie im Verhältnis zu irgendwelchen Stereotypen. Wir können mit ihnen spielen. Wir sind manchmal ein bisschen männlicher, manchmal ein bisschen weiblicher. Manchmal können wir vielleicht noch was anderes reinbringen. Also all diese Sachen, die uns im Alltag begleiten, die Rollen, die wir füreinander spielen, das ist was, was mich interessiert.
Du bist aber auch ein weißer Mann. Inwieweit hast du das auch mit reflektiert? Also jetzt nicht im Film, aber für dich beim Film machen.
Ja, das war total eine wichtige Herausforderung, also sich dem zu stellen, dass ich als weißer Mann nicht die Erfahrungen gemacht habe, die Schwarze gemacht haben. Da kann ich mich auch nicht irgendwie, kann man sich nicht anlesen. Ich hatte das große Glück, Naomi Bechert als Co-Autorin zu gewinnen fürs Drehbuch, eine afrodeutsche Drehbuchautorin, die diese Erfahrung, aber auch ihre Erfahrung in der Antirassismusforschung und in queerfeministischen Projekten eingebracht hat, also die nochmal eine andere Perspektive reingebracht hat, schon beim Schreiben. Und dann natürlich war es die Auseinandersetzung mit den SchauspielerInnen beim Dreh, die ihre eigenen Erfahrungen und dann so eine Kontrastfolie zu dem, was da geschrieben war, und dann diese Diskussionen, was spielen wir hier, wie spielen wir es, inwiefern spielen wir da mit Klischees und Stereotypen. Also es war ein ständiger Begleiter, immer wieder sich herauszufordern, gegenseitig, und zu checken irgendwie, was wir da machen und aus welcher Perspektive wir erzählen.
Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, als Festivalmacher, der du ja auch bist, wie fühlt es sich an, nun selbst mit einer Weltpremiere auf der Bühne zu stehen am Dienstag?
Es ist aufregend, auf jeden Fall. ich freue mich total, hier beim Filmfest München zu sein, die Weltpremiere hier zu feiern. Das ist in toller Begleitung mit anderen Filmen, und hier eine Begegnung mit dem Publikum zu haben, das ist natürlich das Wichtigste. Ich bin gespannt auf die Perspektiven von anderen Menschen, die ihre eigene Biografie dann da reinlegen und gucken, wie sehr sie sich provozieren lassen von Desiree oder von Elias, irgendwie anstecken lassen im Steine sammeln, die kleinen schwarzen Steine, die man irgendwie auf Fuerteventura finden kann, die alle irgendwie ziemlich ähnlich aussehen, aber auch die können eine Faszination ausüben, wenn man sie erst anfängt zu sammeln.
Hauptsache, die lassen dann nicht ihren Rucksack stehen. Auch das spielt eine Rolle im Film. Am Dienstag findet sie statt, die Premiere von All We Ever Wanted, der Film von Frederik Jäger. Vielen Dank für den Besuch, alles Gute.
Danke dir.
Wir kommen jetzt zu einem Film aus der Schweiz, der hier beim Filmfest in der Reihe Spotlight läuft. Spotlight, das ist die Reihe, die, wie es in der Selbstbeschreibung heißt, Star-Kino, Genre-Perlen und das besondere Filmereignis bieten. Alles drei vereint der Film Jakobs Ross von Katalin Gödrös. Luna Wedler spielt in dem historischen Drama eine Magd, die in der Schweiz um 1870 von einem Leben als Sängerin träumt. Ihr Herr fördert sie erst, schwängert sie dann und anschließend verheiratet er sie, Elsie, mit dem Pferdeknecht Jakob.
Mit dem Ruko zu der Wale, es spürt mich an.
Jetzt ist fertig, Knecht und Magd.
Zurück ans Land, für sich fahren.
Wenn wir sparen, dann kaufe ich das Ross. Dann sind wir jetzt.
Jakob, ich will Nummer 1. Musik machen. Solange ich das kann, solange ist mir das auch recht mit dem Ross.
Ein Ausschnitt aus dem Film Jakobs Ross. Der Film beruht auf einem Schweizer Bestseller-Roman, der vor 10 Jahren erschienen ist, von Silvia Tschui. Nun also gibt es den Film und die Regisseurin Katalina Gödrös ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Ja, was war deine Reaktion auf den Roman? Warum wolltest du ihn gerne verfilmen?
Es ist ein unglaublich kraftvoller, fantastischer Roman, der besticht durch die Sprache. Also es ist wirklich, der evoziert Bilder in einem und hat eine eigene Sprache entwickelt. Also wirklich auch so spielt mit dem Schweizerdeutschen. Und ich habe den verschlungen. Aber man denkt nicht sofort daran, den zu verfilmen, weil man denkt, das ist unmöglich. Es hat mich aber sehr an meine eigene Oma erinnert, die gerade gestorben war mit 102 Jahren. Mhm. Die selber auch jänischer Herkunft ist und Pianistin war und wirklich 4 Tage, bevor sie gestorben ist, noch gespielt hat und aber eigentlich ihr Leben lang gekämpft hat mit sich, also einerseits Musik machen zu wollen und andererseits aber gesellschaftlich jemand sein zu wollen. Und diese beiden Eigenschaften habe ich in diesen beiden Figuren so gesehen, also sowohl in Jakob, der eben wirklich nichts anderes will, als dieses Pferd haben und wirklich eben jemand sein. Und Elsie, die eben nichts anderes kennt als diese Musik. Also das ist ihre große Liebe und ja, daher kam dann die Idee.
Und der Roman ist ja im Ton zuweilen ziemlich derb. Wie hast du dann den Ton des Films für dich selbst erarbeitet?
Ich habe mir vorher darüber Gedanken gemacht, ich habe vielleicht versucht, ein bisschen sogar gegen die Sprache zu arbeiten, also wie eine Essenz draus zu finden in Bildern, aber ohne diese wirklich eben fantastischen Bildern hervorzurufen, sondern wie so eine, ja auch es ist historisch, wie ein Konzentrat eigentlich daraus herzustellen. Vielleicht ist es das und auch in diese Entsprechung, auch in der Natur, also es ist ja sehr, ohne jetzt die liebliche Seite dieser Bergwelt, sondern es ist wirklich eine sehr abgründige Welt darzustellen und nur in ganz wenigen Momenten eigentlich diese Schönheit hervorzurufen, in Momenten, wo sie eben bei sich ist und singen kann.
Genau, also das macht sie dann auch immer wieder. Wir haben jetzt eben schon so einen kleinen Ausschnitt gehört. Aber also was war so die Musik, die du in den Vordergrund, also welche Musik wolltest du ihr angedeihen lassen, der Elsie?
Habe ich zusammen entwickelt mit dem Walz Bachmann, dem Musiker, weil wir eben sowas, wir wollten sowas, was aus der Tiefe kommt, was nicht, wir kennen ja viele Heimatlieder oder klassische Musik, aber sozusagen das, was man in der Schweiz so schön als Hutigackler bezeichnet. Dagegen eine Schwere reinzubekommen, die ihr entspricht. Und ich meine, wir haben jetzt in dem Ausschnitt, haben wir die Sophie Hunger gehört, das ist eigentlich nicht im Film, das ist nicht, weil die Luna Wedler singt ja selber. Mhm. Und es war ein sehr langer Prozess, ein ganz toller Prozess, auch mit der Schauspielerin, diese Stimme zu finden, aber auch Stücke zu finden, die sie singen kann und das verkörpern. Also das ist ein langer Weg, bis man das findet. Und ich hatte halt auch einfach ganz tolle Paten. Also wir haben dann auch zusammen mit der Martina Getschmasser gearbeitet, die Sängerin ist und die jodeln kann. Also so, das ist eigentlich... Es war ein Glück, das zu finden, was wir gefunden haben.
Hin und wieder hat sie in dieser harten Lebensrealität auch die Chance, dann zu singen. Sie ist ja dann auf diesem Pachthof zusammen mit Jakob. Das Leben ist wirklich nicht einfach. Und die werden ja zwangsverheiratet. Aber irgendwie kommen sie auch miteinander aus, größtenteils. Was verbindet die beiden?
Es bin ich immer froh, wenn das jemand erkennt, weil es ist für mich kein Antagonist. Man könnte ihn das so wahrnehmen, aber eigentlich hat er auch seinen Wunsch und ich glaube, die Sehnsucht nach einem anderen Leben verbindet sie. Und eigentlich, es ist nicht die Liebe, kommt. Also für mich ist es ja auch immer so ein bisschen eine Darstellung einer modernen Beziehung. Also beziehungsweise, wo man vielleicht die Wünsche des anderen anerkennen kann und sich gleichzeitig fördern kann. Und wenn man das nicht tut, dann ist es halt, dann vergeht man. Und das passiert dann mit den beiden. Beide vergehen, wenn sie sich nicht gegenseitig unterstützen. Und das war für mich wichtig, das hervorzuheben. Natürlich in einer sehr, eben wie schon gesagt, sehr archaischen Welt. Ich habe auch, was ich vorher meinte, gegen die Sprache zu arbeiten. Ich wollte auch wirklich extrem wenig Sprache. Also nicht nur nicht die Sprache des Buches, sondern überhaupt, es wird unglaublich wenig geredet. Und viel wird einfach getan. Und das ist, glaube ich, was vielleicht jetzt den Unterschied ist zu unseren heutigen Beziehungen, wo wir oft vielleicht Dinge manchmal zerreden und es wird doch nicht besser.
Aber du sagtest eben, das ist eigentlich auch eine heutige Beziehung. Also es ist ja auch so der Versuch einer Emanzipationsgeschichte. Ich sage Versuch, weil die Frage wäre ja, also Elsie ist eine starke Frau, sie macht Musik, sie kämpft um Freiheit, aber wie groß ist ihr Spielraum?
Sehr bedingt. Also ich glaube, das ist auch, wir können, also es gibt sicher einzelne Ausnahmen, wo man alleine bestehen kann, aber ich glaube, als in dem Sinne jetzt Musikerin oder auch Künstlerin brauchen wir die Unterstützung von jemandem. Also ich glaube, allein können wir nicht bestehen. Und das ist, glaube ich, diese Beziehungsebene der beiden. Lustigerweise, ich sehe es gar nicht, eben, ich habe oft, wird es Emanzipationsgeschichte genannt, aber es ist für mich wirklich die Beziehung der beiden. Also ich finde auch Valentin Postelmeier, der den Knecht spielt, oder den Jakob, der in seiner Wortkargheit irgendwie kein Kartoffeln im Mund hat, nicht reden kann, aber eigentlich sehr rührend, also dass er eigentlich sich bemüht und eigentlich verzweifelt auch an seiner gesellschaftlichen Stellung.
Ich finde das interessant. Also in der Schweiz ist der Film angelaufen, da hat großartige Kritiken bekommen, zu Recht. Da ist häufig von dieser Emanzipationsgeschichte die Rede. Und dann habe ich mich gefragt, also gerade bei diesen vielen Sissi-Verfilmungen, die im letzten Jahr herauskamen, finde ich es interessant, dass besonders Filmemacherinnen gerade viel in die Vergangenheit gehen, um Geschlechterverhältnisse zu beleuchten. Und manchmal dann eben auch so eine Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Siehst du davon was für dich? Hat dich davon was interessiert oder war das eher doch ein historischer Zugriff?
Das, was es, das Historische toll macht, was ich vorher meinte, ist, dass man sich sehr konzentrieren kann auf etwas. Also man hat wenig, also man hat halt diese Alp, die beiden sind alleine auf dieser Alp. Man kann die Bilder benutzen von den Wäldern, von den Bergen. Und was wir nicht gemacht haben, und das ist, wir haben keine Modernismen benutzt. Das war ganz, ganz bewusst. Also das ist wirklich diese Schlankheit und diese Konzentration. Und ist das, was modern ist, ist zwischen den beiden und sind die Figuren an für sich. Ist es nicht die Darstellung oder so.
Wo findet man denn eigentlich so eine Welt? Wo habt ihr gedreht?
Das war eine großartige, also ich habe einfach ein wahnsinnig tolles Team. Das ist die Marion Schramm, das ist die Szenenbildnerin, die mit mir irgendwie auf die Suche gegangen ist, zusammen mit dem Kameramann Sebastian Edschmidt. Wir haben den Innenteil in Bergell gedreht, also dieses Schloss oder diese Villa spielt in Bergell und die ist eigentlich ein Museum, also die ist fast so, wie sie die gefunden haben. Und das andere ist Val Bavona, das ist im Tessin und das ist wirklich das Ende der Welt. Also war es früher, es ist jetzt sehr touristisch geworden, aber wir mussten wirklich die Sachen auch noch irgendwie hoch auf den Berg tragen, um da zu drehen. Und weil wir wollten auch diese Schrägheit, also wir wollten, dass die permanent ankämpfen gegen die Vertikalen sozusagen. Mhm. Das war ein schöner Weg. Und ich hatte einfach ein großes, tolles Team.
Und das Ergebnis ist Jakobs Ross. Der Film läuft unter anderem morgen hier beim Filmfest in München. Regisseurin ist Katharina Gödres. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank.
Vollbild gibt's nächsten Samstag wieder oder als Podcast natürlich in der Deutschlandfunk-App. Machen Sie's gut. Tschüss.